Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Und es ist eisig draußen, Schneeregen bzw. Eisregen kommt vom Himmel oder zumindest kommt sehr demnächst vom Himmel. Deswegen dachten wir, fangen wir mit den News an, die ganz heiß von der Presse sind. Salary Cap Reform. Oscar, gerade frisch beschlossen, im Grunde genommen fast wie erwartet. Wir hatten schon einmal drüber gesprochen. Was hältst du von den vorgeschlagenen Maßnahmen? Vor allem, wie schätzt du die Gefahr ein, dass die Ausstatter Sponsoring-Deals für einzelne Spieler, auch wenn sie, also zum Beispiel Nike, Ausstatter von Toulouse, möchte auch Antoine Dupont sponsern, unter den vergangenen Regeln, bisherigen Regeln, wäre das in das Salary Cap gefallen. Jetzt nicht mehr unter den neuen Regeln ab der kommenden Saison. Wie groß schätzt du die Gefahr ein, dass die gestrichenen internationalen Kredite so ausgeglichen werden?
Jetzt musst du erstmal mir erklären, was internationale Kredite sind. Das sind also, das Salary Cap wurde erhöht, das muss man erstmal sagen. Es, ab 29 sind es dann 11,3 Millionen pro Kader. Aber das Geld, was für internationale Spieler bleibt, wird weniger, richtig? Also
genau, also bis jetzt gab es eine fixe Summe von, ich weiß es gar nicht mehr genau, ich glaube 230.000 Euro oder so für einen Spieler dieser 42er Premium-Liste, die vor Beginn der Saison festgelegt wird. Also Fabien Galthié darf ja 42 Spieler für seine sogenannte Premium-Liste nominieren und für jeden Spieler, den ein Verein auf dieser Liste hat, kriegt er Salary Cap Raum zugesprochen, weil die Logik ist, bei der Zeit, die Spieler weg sind, und das sind ja, ich glaube, wir reden diese noch von drei Spielen, die in die Doppelung fallen, aber die sind ja zusätzlich davor und danach weg mit Trainingslagern und Urlaubszeiten, und deswegen musst du ja den Kader vergrößern, um das auszugleichen. Toulouse hatten entsprechend rund 2,5 Millionen Euro mehr zur Verfügung an Salary Cap Space als als die anderen Vereine, weil sie halt diese Riesenanzahl an Nationalspielern hatten und entsprechend natürlich auch das zweite Team ziemlich nah an einem guten Erstligisten oder an einem Top-Erstligisten dran ist. Ne? Wir hatten auch darüber gesprochen, Yann Robert, unser Präsident der LNR, wurde explizit gewählt mit dem Auftrag, die Macht und den Salary Cap Raum von Toulouse zu sprengen, um die Liga wieder ein wenig ausgeglichener zu machen. Und einer der Kompromisse, die man eben jetzt gefunden hat, war eben zu sagen, es gibt keine fixe Summe mehr für Nationalspieler, sondern eine degressive Summe. Und das fängt an bei 210.000 Euro für einen Spieler, also schon mal weniger. Und dann wird es eben pro Spieler weniger. Der zweite Spieler kriegt dann eben nur noch 202.500 Euro zugeschrieben, und dann gibt es diese fixe Grenze von 1,575 Millionen für 14 Spieler oder mehr. Ich glaube, das reicht gerade selbst Toulouse nicht. Aber ja, da ist man jetzt dran. Von die Maximalsumme wird aber nicht von heute auf morgen herabgesetzt, sondern eben um 300.000 Euro pro Jahr limitiert. Was ganz gut ist, wenn uns Clermont zum Beispiel hatten ja auch das Problem, als Penaud weg war und ein, zwei Spieler nicht mehr nominiert wurden, hatte man auf einmal eine Riesenlücke von 57.000 Euro im Salary Cap, beziehungsweise war man 57.000 Euro im Salary Cap Minus, die man von heute auf morgen ausgleichen musste. Das soll eben nicht passieren. Und ein Entgegenkommen gegenüber den großen Namen war dann eben zu sagen, ja, Marken, die jetzt mit den Ausstattern, nicht Sponsoren, den Ausstattern der Clubs sind künftig vom Salary Cap ausgenommen. Das war unter anderem eine Beschwerde von Antoine Dupont, der sich da sehr öffentlich drüber geäußert hat, was man auch verstehen kann. Aktuell, ihr habt es vielleicht in Deutschland auch schon gesehen, ist ja nicht nur in Frankreich in der Peugeot-Werbung präsent, auch in Deutschland wird mit seinem Gesicht für Peugeot beworben. Aber weil Peugeot Trikot und Hauptsponsor, einer der Hauptsponsoren von Toulouse ist, zählt die Summe, die er eben dafür kriegt, in das Salary Cap mit rein. Also das ist kein Privateinkommen von ihm, sondern das muss der Verein in Salary Cap reinrechnen, weil eben die Logik ist zu sagen, naja, A ist davon auszugehen, dass die Bewerbung eines Partners Teil deines Arbeitsvertrags für deinen Verein ist, dass du Medienaktivitäten für deine Sponsoren übernimmst und B verhindert werden soll, dass eben das Salary Cap umgangen wird, indem man eben Sponsoring-Deals mit den Sponsoren eben stattdessen einfügt. Wir hatten zum Beispiel bei Dan Carter, als er 2016, 15, 16 nach Frankreich gekommen ist, dass eben von diesen 1,2 Millionen, die er damals angeblich verdient hat, fast die Hälfte über Sponsoring-Deals oder versprochene Sponsoring-Deals reingekommen ist. Das soll verhindert werden. Aber jetzt haben wir eben bei den Ausstattern diese Ausnahmeregel. Das heißt, auch wenn Toulouse bei Nike ist, darf Nike Antoine Dupont sponsern. Wie groß siehst du da die Gefahr für Tricksereien?
Ja, ich bin ja sowieso gegen das Salary Cap. Das ist einfach, dass sich die Vereine gegen die Spieler, sage ich mal, zusammentun. Das bin ich sowieso kein Freund von, weil man deckelt ja auch nicht die Gehälter von normalen Angestellten. Ne? Das ist einfach ein Job wie jeder andere. Man deckelt ja auch nicht, geht auch nicht und deckelt jetzt irgendwie die Gehälter von Leuten in der freien Wirtschaft. So, das sollte es bei uns auch sein. Wenn ein Verein jedem Spieler 100 Millionen bezahlen möchte und das kann, der soll das machen. Ich finde diese ganzen Regelungen ein einziger Skandal. Ja, das muss eigentlich alles weg und jeder muss einfach frei verhandeln, weil, wie gesagt, man hat nur eine kurze Karriere und müssen die Vereine selber gucken, was sie halt dann noch leisten können oder nicht. Wenn das dann zur Folge hat, dass manche Vereine absteigen, weil sie die finanziellen Mittel nicht haben und andere Vereine aber durch große Sponsoren das schaffen, dann ist es so, ist sicherlich für die einen oder anderen Fans, ja, tut weh. Und für den Rugby-Romantiker tut es weh, aber aus Spielersicht muss man einfach sagen, dass der Spieler in seinen 10, 15 Jahren Karriere einfach das Maximum an Wertschöpfung mitnehmen muss und auch darf. Und dementsprechend weg damit. Ich sehe, Marc ist ganz geschockt.
Ich meine, unter diesem Szenario wären ja wahrscheinlich die Regularien der DNACG immer noch aktiv, oder? Also das heißt, wenn die Vereine
Ja,
müssten vor der
die
Saison ein
müssen
Budget
schon
vorlegen,
nachweisen, dass sie das auch bezahlen können. Sag ich mal.
dann ist ja zumindest diese Gefahr von Insolvenzen schon mal abgeschwächt. Achso, übrigens, das ist auch eine Neuigkeit. Es gibt bis jetzt eine Mediation zwischen der DNA, also sie heißt hier gar nicht mehr DNACG, ich sage immer DNACG, aber so heißt sie gar nicht mehr ADR, wie sie heute heißt. Also die, oh, ich weiß gar nicht, wofür steht, wenn ich ehrlich bin. Aber er heißt sie jetzt nicht mehr so, oder heißt nicht mehr DNACG, hatte vorher bei einer Mediation bei für die Vereine, wenn sie sich eben wie Biarritz, wie Grenoble in den vergangenen Jahren oder DAX aktuell, dass es da eine Verhandlungsbasis gibt für die Strafe, die es gibt. Das wird in Zukunft nicht mehr sein oder nur noch bei Salary Cap Überschreitungen von bis zu 200.000 Euro gibt es eine Mediationslösung und danach wird einfach hart sanktioniert. Das vielleicht noch dazu. Das ist neu. Ich denke nicht, dass die Gefahr ist, dass wir viele Vereine verlieren. Ich denke schon, dass die Gefahr ist, dass das passiert, was wir aktuell sehen, nämlich dass der faire Wettbewerb irgendwo ein bisschen ausgenommen wird. Ich meine, ich verstehe dein Argument vollkommen und prinzipiell bin ich auch voll bei dir. Ich weiß nur nicht, was die richtige Balance ist zwischen wir sorgen dafür, dass die Spieler oder dass für die Spieler gesorgt ist, aber wir sorgen auch dafür, dass die Liga attraktiv bleibt. Weil ich glaube, aktuell ist ja schon der Faktor, dass es einfach gewisse Vereine gibt, die finanziell einfach deutlich mehr leisten können als andere. Ich meine, Toulouse hat natürlich den Vorteil, dass sie allein über Merchandise-Einnahmen genauso viel reinbringen, wie andere Top-Cordons-Vereine im ganzen Jahr als Budget haben. Oder zumindest, naja, zu drei Vierteln. Also ich glaube, was bringt Toulouse aktuell an Merchandise oder an, ja doch, Merchandise kann man schon so sagen. Also ich glaube, es sind aktuell 6 Millionen Euro oder so, die sie im Jahr darüber reinbringen. Das ist natürlich, wenn du einen Verein wie Montauban hast, die ein Gesamtbudget von 14 Millionen Euro haben, ist dann natürlich schon, da sind die Kluften groß, dann
Ja,
im
aber dann ist das so.
Zweifelsfall.
Da muss Montauban halt versuchen, irgendwie die Kohle ranzuholen. Ja, von Airbus den Sponsor irgendwie Airbus nehmen, dann muss halt Airbus aufhören, Colomiers, sondern muss halt Montauban sponsoren. Also.
Airbus ist aktuell auch bei Toulouse. Das
Das
ist
ist
ja
ja auch
das
bei
Problem.
Toulouse. Ja, dann müssen die, keine Ahnung, müssen die da, also ich sag mal so, es gibt so viele Vereine, da fallen ja Top 14, die könnten theoretisch auch mehr bezahlen. Und ich sag mal so, es gab ja immer wieder Fälle, auch jetzt schon, wie das Salary Cap umgangen wird. Da gibt es ja je nach Verein ganz unterschiedliche Theorie, ja, kluge Modelle, um das zu umgehen. Und das ist ja jetzt schon der Fall, dass es Vereine gibt, wo man zumindest hört, dass es dann auch umgangen werden kann oder angeblich gemacht worden ist. Es gibt ja auch Fälle, die das schon belegt haben, sage ich mal so, dass es das gibt, ne? Oder zumindest in dieser Grauzone sich bewegt. Also ich glaube, da haben wir ja jetzt schon das Problem. Und wenn man es halt einfach sagen würde, ey, wir nehmen die ganzen Regeln weg, dann kann man auch ein bisschen Geld für die Bürokratie einsparen. Und die Spieler ja, können eigentlich nur als Gewinner davon weggehen. Und ich glaube, die Liga auch. Da holt man vielleicht doch mal internationale Spieler, die, ne, kann die Kader noch größer machen, kann für Verletzungen noch besser auffallen. Weil wenn wir jetzt über La Rochelle sprechen, die haben so viele Verletzungen, hätten die das Salary Cap nicht, könnten die vielleicht sogar noch einfach den Kader schneller auffüllen und das Niveau halt hochhalten. Weil der Verschleiß natürlich auch im Spielermaterial relativ hoch ist. Halt, ne?
Ich finde, das ist ja schon auch eine Diskussion, wo man drüber reden kann, weil man ja schon sieht, dass auch, also dass A, man natürlich sagt, Spieler, die aus der eigenen Akademie kommen, sind günstiger. Aber es gibt ja mittlerweile auch Spieler, die über ihre Espoir-Verträge sehr, sehr viel Geld verdienen und gar nicht so den Bedarf haben,
Sehr
einen
viel. Es
Profi-Status zu kriegen.
gibt Espoir-Spieler, die haben mit einem Espoir-Vertrag für die französische Nationalmannschaft gespielt. Und die können ja genauso viel verdienen wie im Profivertrag. Also, können trotzdem
Ja,
ganz viel.
ich glaube nicht, dass Frankreich aktuell, also ich glaube, da, das ist so eine Frage, die hängt auch so ein bisschen davon ab, wie sehr man an Nationalteams hängt. Für mich ist das relativ wenig. Ich glaube nicht, dass wir in Frankreich ein Star-Problem haben. Ich glaube eher generell, dass Rugby ein aktuelles Star-Problem hat. Dass es nur so eine Handvoll von echten Stars gibt in der aktuellen Generation. Ich meine, es kommen ja potenziell einige, also Aaron Smith, gut mit seinen 35 Jahren, wird hoch in Po gehandelt, als Ersatz für Dan Robson. Pfaff de Klerk angeblich in Perpignan. Da glaube ich ehrlicherweise noch nicht dran. Wobei Perpignan ja schon sehr ambitioniert rekrutiert hat. Ich weiß es nicht. Ich glaube, eine Erhöhung des Salary Caps ist in jedem Fall sinnvoll. Aber ganz abschaffen weiß ich nicht.
Ja, wir können auch Salary Cap für 100 Millionen machen.
Fangen wir vielleicht erstmal mit 20 an. Das wäre ja schon mal. Aber ja, verstehe das Argument vollkommen.
Ich sag mal so, es gibt jetzt schon Teams, die es vielleicht aushebeln können über bestimmte, ne, Mechanismen. Und wie du schon sagst, jetzt dieser Mechanismus mit den Markendeals, da ist ja Tür und Tor offen. Ne?
Ja, wobei es natürlich, also die, ich muss halt ein bisschen einschränkend sagen, ja, Markendeals. Aber es, dadurch, dass sie es jetzt halt auf die Ausstatter beschränkt haben und nicht auf Sponsoren generell.
Entschuldigt bitte.
Dadurch, dass sie es halt auf die Ausstatter beschränkt haben, ich glaube, Nike und Adidas werden halt nicht groß Geld investieren in Spieler, die nicht zumindest Stammspieler in der Nationalmannschaft sind. Also ich glaube jetzt nicht, dass Nike viel Geld in, weiß ich nicht, fällt gerade nicht mal ein Beispiel ein. Aber ein Paul Graou wird kein Spieler sein, der so groß davon profitiert, dass Nike Toulouse sponsert, dass das vielleicht ganz groß ins Gewicht fällt. Das glaube ich tatsächlich nicht.
Ja, verstehe ich, aber es kann ja auch einfach die kleine Bude um die Ecke sein, die sagt, was weiß ich, kriegst du halt nochmal von uns für Bildrechte nochmal 2000 Euro im Monat mehr. Kann ja auch schon den
Ja,
Ausschlag
also.
ausmachen und dafür machst du einen Werbe, ne, oder bist auf Social Media aktiv oder so.
Ja, aber weißt du, deswegen, also Ausstatter, es ist halt immer die Frage, wie das definiert wird, ob das wirklich der Trikotausstatter ist oder ob das dann zum Beispiel auch der Nutrition-Partner sein kann. Oder das ist jetzt, glaube ich, noch so eine Frage, aber ich meine, das ist ja eine Regel, die. Das war ja eine Konsequenz aus gemachten Erfahrungen. Ich frage mich eher, wann sie anfangen, mal die Lücke zu schließen, dass, oder, dass die Salary Cap Lücke geschlossen wird für Familienmitglieder, die auf einmal sehr hochdotierte Jobs in den Vereinen
Ja,
kriegen,
oder das,
die
oder das.
ich kenne eine Freundin von einem Spieler, die ein Monatsgehalt von 3.500 € hatte, dafür, dass sie einen Brief im Monat geschickt hat. Das war die einzige Aufgabe. Sollte einmal im Monat ist sie gekommen, hat einen Brief geholt, dann eine Briefmarke draufgeklebt und die im Briefkasten geworfen. Böse Zungen haben behauptet, da ist ihr Gehaltscheck drin. Aber das kann ich nicht bestätigen, Briefgeheimnis sei Dank. Aber ja, also es gibt noch sehr populäre Lücken.
Das meine ich. Also es gibt, also wer will, der kann es umgehen. Hier in Nevers, also muss man wirklich sagen, sehr, 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 sehr korrekt. Der Präsident lässt da gar nichts einmachen, was ja auch richtig so ist. Nur wie du schon ansprichst, wenn man das umgehen möchte, dann kann man das jetzt schon ganz kreativ machen. Und dementsprechend können wir es auch sein lassen. So, da müssen sich die Leute nicht irgendwie die abstrusesten Ideen ausdenken.
Ja, ich meine, es ist ja auch eine Sache, die ich wurde heute gef ging heute, dass ich mich heute mit jemandem über Rugby League in Frankreich unterhalten, weil es einen Kanal gab oder einen australischen Kanal, Rugby League Kanal gibt, die ein Video gemacht haben über den Tod von Rugby League in Frankreich. Und dann die Frage, wie professionell ist denn die erste französische Rugby League, die Liga, naja, Rugby League Liga. Also ja, das ist immer ein bisschen schwer zu beantworten. Das ist in Frankreich nicht immer so ganz eindeutig, wie sehr Spieler bezahlt werden oder nicht. Es ist ja, es ist immer ein bisschen schwierig. Frankreich ist da ja historisch gesehen sehr kreativ gewesen, ob Spieler bezahlt werden oder nicht. Ich meine, es auch in den so nominellen Amateurzeiten gab es die Geschichten, dass die in der Bonner hatten wir ja gab es ja die Familie Spangiro, ihr kennt sie in Deutschland vielleicht, von der Pferdelasagne-Skandal, von dem Pferdelasagne-Skandal, aber da hat ihn die Fabrik schon nicht mehr gehört. War eine sehr bekannte Rugby-Familie, namhafte Rugby-Familie, Walter Spangiro gilt als der, wird von verschiedenen All Blacks als der härteste Rugby-Spieler aller Zeiten bezeichnet. Weiß ich nicht. In jedem Fall zu einer Zeit, in der sie nominell nicht bezahlt werden durften, geht immer das Gerücht um von den Alten, naja, also dafür, dass sie nicht bezahlt wurden, hatten sie erstaunlich viele Motorräder. Ja, weil sie jedes Mal, wenn sie eine gute Saison gespielt haben, haben sie ein neues Motorrad vor die Garage gestellt bekommen von einem Sponsor. Ja, Frankreich ist da historisch gesehen immer sehr kreativ gewesen. Was bezahlen Modalitäten angeht. Um mal die
Bezahlen.
Brücke. Ist dann tatsächlich eine spannende Brücke, weil ich, weil es den Fall von einem französischen Fußballverein gibt, einem Drittligisten, die zusammen mit der Stadt eben irgendwie eine ganz komische Lösung gefunden haben, wo sie ein gutes Dutzend Spieler anstatt von Profiverträgen nominelle Ausbildungsverträge, also der Verein hat den Spielern Ausbildungsverträge gegeben, also ganz klassische Ausbildungsverträge, wie man in Deutschland eine Ausbildung macht, haben die einen Ausbildungsplatz als Fußballspieler bekommen und das hat dann die Stadt als Jugendförderung subventioniert. So kann's auch gehen. Und Subventionen, um mal die Brücke zu schlagen, wurden auch in Grenoble beschlossen. Dort soll das alte Stadion der Lesiguières in ein neues Trainingszentrum umgebaut werden und auch das heute beschlossen, dass die Stadt dort Geld dazugeben wird. Und du hattest das von der Weile schon mal erzählt. Auch in Nevers geht es voran. Da war in den Ver Montag, glaube ich, war das Montag, die Grundsteinzeremonie oder der zeremonielle erste Spatenstich.
Ich glaube, bis Ende des Jahres ist das gebaut, das Ding. 2000 Quadratmeter, großes Trainingszentrum. Das lässt sich
Kann
sehen.
sich, ja. Also die Bilder sahen in dem Fall sehr spannend aus, sehr spektakulär aus. Ich bin in dem Fall sehr gespannt. Ich werde Inning werde sicherlich in diesem Jahr nochmal einen Kontrollbesuch machen. Irgendjemand muss die Baustelle ja inspizieren und wer soll das
Und
sein?
keiner ist dafür besser geeignet als du und kompetenter.
Meinem professionellen Blick werde ich garantiert sagen können, ja, das ist eine Baustelle. Das werde ich erkennen. Eine Baustelle auch die Defensive von Stade Français am Wochenende in der Top 14 haben sie das Auftaktspiel überraschend eindeutig 44-7 in Montpellier verloren. Nach dem überzeugenden Auswärtssieg in Bordeaux schon eine ziemliche Überraschung. Das ist zu
War, was
unterspielen.
heißt Überraschung, ne? Ich glaube, einmal Auswärtsgewinn, aber zweimal Auswärtsgewinn, das hätte mich überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Kommt ja dann doch nicht so häufig vor.
Das.
Ja, und 44-7, da ist ja auch eigentlich alles zum Spiel so gesagt. Um vielleicht mal nicht mit Castres und Clermont weiterzumachen, sondern mit einem Spiel, was auch ja, den Eindruck erwecken könnte, dass alles gesagt worden wäre. Ist es aber nicht. La Rochelle, nämlich 24-44 zu Hause, ja, gegen Lyon unter die Räder gekommen. Da könnte man denken, ein langweiliges Spiel. Das Gegenteil ist der Fall, denn La Rochelle, er lag zu Hause 29 nach 40 Minuten 29 zu 0 zurück und sind dann wie die Wilden aus der Pause gekommen. Man dachte, jetzt kommt hier die Remontada und jetzt geht's hier ab. Ja, haben sich nochmal rangekämpft, nur um dann die nächsten 20 Minuten wieder 20 Dinger zu bekommen. Also großes Ergebnis, großer Absprung, aber ein wirklich interessantes und ein spannendes Spiel.
Ja, interessant auch.
Keine neuen Verletzten dazu
Weil die
bekommen. Auch
keine
interessant.
neuen Verletzten dazu gekommen. Gut, kann natürlich böse Zungen würden sagen, dafür haben sie gar nicht genug getackelt. Aber ich fand die Pressekonferenz nach dem Spiel relativ interessant, weil für die ganzen großen Ansprachen, die es in der vergangenen Jahr, in den vergangenen Wochen gab, habe ich, glaube ich, Ron Ogara noch nie so desolat irgendwie gesehen. Also er wirkte schon sehr besiegt, wenn man das so formulieren kann. Ich weiß nicht, ob es. Also es ist schon sehr ungewöhnlich, dass La Rochelle so hoch zu Hause verliert. Sicherlich eine schwierige Woche gewesen. Oder schwierige anderthalb Wochen. Mit dem Abschied, Gott, wenn ich das so sage, also mit dem Karriereende von Vini Antonio, der vor dem Spiel verabschiedet wurde, sicherlich keine leichte Woche. Weiß ich aber nicht, ob ich das so gelten lassen kann als Entschuldigung für so ein eindeutiges Ergebnis.
Wobei, wie gesagt, La Rochelle, viele Verletzte. Ja, ich glaube, die Saison kann man so ein bisschen abhaken vielleicht.
Ja, viele verletzt, aber es ist jetzt auch nicht so,
Über
als wäre
20,
Lyon.
glaube ich.
Ja.
29, 29 Verletzte. Das ist, da könnte manche Rugby-Bundesliga-Mannschaft gar nicht mehr antreten. Ja, die fahren ja nur zu 8, 19 zum Auswärtsspiel, da wäre einfach keiner mehr da. Das ist, ist verrückt.
Ich frage mich tatsächlich, ob das nochmal vorkommt. Ich glaube, das letzte Mal haben wir es während der Pandemie gesehen, dass Castres mit einem unvollständigen Kader angetreten ist. Ich glaube, die sind zu einem Spiel irgendwie zu 19 angetreten.
Weil alle Corona krank waren.
Ja.
Okay, krass.
Aber ich wär schon mal gespannt, ob das ansonsten noch mal vorkommt, dass La Rochelle sagt, naja, also Jugendspieler nehmen wir lieber nicht mit, die sind noch nicht ganz ready. Aber wär ich mal gespannt. Naja. Wir hatten in jedem Fall hatten in der Wo letzte Woche noch drüber gesprochen, dass Lyon oder dass Perpignan Lyon es vielleicht nochmal spannend machen, das Duell um den Relegationsplatz, aber ich glaube, das können wir nach dem Wochenende auch relativ abhaken.
Wobei ja Perpignan auch fast gewonnen hat. Also das wollen wir auch sagen. Racing 37-31. Früh eine rote Karte bekommen die Männer aus der Hauptstadt. Mit Tuisova, der ja jemand am Hals erwischt. Und dann Perpignan echt lange. So, dass man dachte, ey, die gewinnen das Spiel. Das hat man
Also
ja
ich
auch schon
bin.
vorletzte Woche gedacht, als Lyon da war. Die haben ja auch nur mit einem Punkt verloren. Gegen Racing.
Ja, und das ist das, was mich so ein bisschen frustriert, weil eigentlich haben vor dem Spiel sehr, sehr viele Leute gesagt, Perpignan kann das absolut gewinnen. Racing sind nicht in guter Form. Lyon haben fast gewonnen. Perpignan könnte das in jedem Fall auch gewinnen. Bei der Kaderankündigung, die war dann schon relativ klar, okay, sie versuchen es nicht unbedingt. Aber also ich finde es halt ein bisschen schade zu denken, okay, also mit, wenn sie nicht rotiert hätten, wäre da echt was drin gewesen. Und das finde ich ein bisschen schade.
Weil Racing ja zu Hause echt, muss man sagen, alles andere als, klar, sie gewinnen die Spiele, aber sie sind alles andere als überzeugend oder gewinnen mit Dominanz. Es ist immer ein Kampf bis zur letzten Minute. Das muss man sagen, jetzt haben sie mit Tuipulotu, so eine Nummer 3 aus Australien geholt, der mal direkt mal zwei Versuche gelegt hat. Also da hat sich das Ganze schon rentiert.
Hat er nicht irgendwie schon zwei Hattricks oder so
gelegt? Ja, gegen Montauban hat auch. Also da muss man, den wollte ja Colasso schon damals nach Brief lotsen. Ich glaube, es hat dann am Geld gelegen, dass es nicht funktioniert hat. Aber da hat der Jackie, hat mal die Brieftasche aufgemacht. Und dann, ganz ja, lustig, was ich ja nicht wusste, ich war gestern war ich in Bordeaux gewesen und habe mal so eine Tour gemacht, so verschiedene Chateaus, und dass ich gar nicht wusste, dass der Jackie Lorenzetti tatsächlich auch viele Weingüter in Bordeaux besitzt.
Fun Fact. Das wundert mich nicht, den Eindruck macht er. Den Eindruck macht er auch.
Und die Flasche kostet auch nur schlappe 50 bis 60 Euro, also, weil er nicht wüsste. Gott, ey. Woher kommt die Krise in Bordeaux? Wir wissen es nicht. Das System fremdnamen, machen wir weiter.
Ja, kann man nicht sagen. Also warum der Wein in Bordeaux-Krise, das ist echt ein Mysterium. Ich meine, bei Tuipulotu ist natürlich auch das andere Thema, dass er als Colasso noch im Brief war, da war Tuipulotu auch noch in der australischen Nationalmannschaft relativ gesetzt. Und die letzten zwei Jahre ist er aber nicht mehr so wirklich zum Zug gekommen in der australischen Nationalmannschaft. Und ich glaube, das ist dann einfach wirklich so dieses... Ich meine, das australische System ist ja nun wirklich sehr stark auf Nationalteam ausgesetzt. Ich weiß nicht, ob das bei allen so ist, aber es ist bei einigen Super-Rugby-Teams lange so gewesen, dass sie kein festes Gehalt hatten, sondern nur Matchprämien. Das heißt, wenn du nicht gespielt hast, Tuipulotu war auch lange verletzt, war das früher so der Fall auch, dass du dann nicht bezahlt wurdest. Also weiß nicht, ob das bei allen so war, aber zumindest...
Ja, ich glaube, es war heute nicht mehr so. Ich glaube, es ist halt nicht mehr so.
Das weiß ich nicht, ich kann es nur hoffen, weil ehrlicherweise finde ich, es ist ein ziemlich katastrophales System. Aber früher war es bei den Waratahs und bei den Queenstown Reds in jedem Fall so, dass sie halt nicht bezahlt wurden, wenn sie nicht gespielt haben. Weil es eben halt nur eine Matchprämie gab oder irgendwie 90% des Gehalts über Matchprämie kam. Aber in jedem Fall war er verletzt, man hat nicht mehr was reingespielt, und ich glaube, das war dann auch wirklich ein sehr entscheidender Faktor, weshalb er dann sich dann jetzt doch entschieden hat.
Und vielleicht auch mit Paris die interessantere Stadt ausgewählt.
Ja, das möchte ich gar nicht beurteilen, ob Paris wirklich so viel spannender ist als Brief.
Bestimmt nicht.
Das möchte ich jetzt nicht beurteilen. Das soll ein anderer machen.
Diejenigen, die schon im Brief waren, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben.
Montauban, vielleicht um da kurz, ist ja auch ein Nachbarort quasi. Warst du eigentlich mit in Brief? Ich habe nur gelesen, dass ihr auf dem Weg zum Auswärtsspiel
Brief... Nee. Wir hatten ja, theoretisch hätten wir ja diese Woche, ist ja eine Produktpause, ist ja Urlaub, theoretisch. Dementsprechend Freitag trainiert und bin dann, mache aktuell noch meine Universität zu Ende, hätte ich ja eigentlich vom Montag bis Mittwoch Präsenzunterricht gehabt. Ihr merkt schon, es ist Mittwoch, ich bin nicht in Bordeaux, ich nehme diesen Podcast auf. Ich kann schon viel vorwegnehmen, den Urlaub hatten wir nicht. Kommen wir nachher sicherlich noch dazu, aber genau. Ich bin ja noch fleißig am ETC-Punkte sammeln, dass man irgendwann auch mal mich hier als studierten Mann bezeichnen kann. Aber dieses Jahr ist es soweit. Ja. Also mir fehlt noch ein Semester, dann bin ich Akademiker.
Ich drücke die Daumen, weil ich kann ja als nomineller Akademiker kann ich dir sagen, er ist nicht alles, was man glaubt, was es ist.
Ja, ich bin auch an der Privatuni, ne? An der Catch. Aber, naja. Vielen Dank an unsere tolle Spielergewerkschaft, für die wir 90 Euro bezahlen im Jahr und dann für 12.000 Euro einen Privatstudienlehrgang belegen dürfen. Das ist ein Top-Invest, ja. Werde
Also,
Gewerkschaftsmitglied. Das ist mega.
das werde ich nicht kommentieren, aber mein Daumen nach oben könnt ihr
Und die Hälfte bekommt ihr noch von der Steuer wieder von euren Mitgliedsbeiträgen in der Gewerkschaft. 90 Euro im Jahr, die Hälfte von der Steuer zurück und dann, jawohl. Danke, Proval, ihr seid die Allerbesten.
Ey, ich meine, das sind ja aktuell tatsächlich relativ große Kämpfe, die sie noch ausfechten, aber dazu kommen wir vielleicht im Laufe der Saison. Also gerade die Weihnachtsspieltage werden ja echt, sind ja heiß
Echt?
umkämpft in 2026.
Echt,
Ja,
umkämpfen die immer noch? Ich dachte, das hätten sie jetzt aufgegeben.
naja, das Problem ist dieses Jahr, dass die, das Problem ist, ich muss jetzt gerade meine Kalender aufmachen, damit ich es richtig erzähle. Genau, also das Problem ist ja 26., 27., da wollen sie spielen, aber das sind ja ein Samstag und Sonntag. Und die garantiert geschützten Tage sind ja, also der 25. ist ja ein garantiert geschützter Tag eigentlich. Heißt, dass sie, also dass relativ unklar ist, wie die Vereine das machen würden, gerade wenn sie irgendwie eine längere Auswärtsreise haben, dass sie den Freitag als geschützten Tag nicht trainieren oder reisen dürfen und dann aber trotzdem am 26. oder 27. spielen sollen.
Ja, ist ja auch doof irgendwie. Ich würde sagen, die spielen einfach und dann wird 28. und 29. zum geschützten Tag. Weil, ne?
Ja, du, das ist nicht meine Entscheidung, das muss Proval ausfechten. Aber das unter anderem
Ach, sorry, Marc, dass ich
Denis
unterbreche, aber weißt
Hettrich.
du, wie die sich, also wie das finanziert wird? Das muss doch irgendwie Hilfen vom französischen Staat geben für Gewerkschaften, weil das rechnet sich nicht, das Modell. Das ist einfach, es ist zu schön, um wahr zu sein.
Ich habe ehrlich gesagt keine
Weil die
Ahnung.
haben ja auch
Ich habe.
irgendwie Ärzte, wenn du psychische Probleme hast, dann kannst du dann darüber die Reha, also irgendwelche Zentren gehen oder kostenlos dann auch so Beratungsstunden buchen mit so, ja, halt mit Psychologen, denke ich mal. Also das ist ja, das muss ja alles bezahlt werden irgendwie. So.
Naja gut, manche Sachen sind Kassenleistungen. Also,
Okay.
dass sie dir Arztrechnungen und also dass sie da gewisse Dinge übernehmen oder dir einen Facharzt oder einen SportpsychologInnen vermitteln, das sind Dinge, die kriegen sie selber über boah, wie heißt es denn auf Deutsch?
Ja, Versicherungsleistung einfach wieder zurück, denke ich mal.
Ja, es hat einen spezifischen Namen, weil es keine klassische Versicherungsleistung ist. Aber ja, also das
Okay.
kriegen sie zurück. Wie das mit den Universitäten funktioniert, ob die da irgendwelche Deals gemacht haben,
Müssen
das
die ja, oder? Also.
ich weiß auch nicht, ob wie viel vielleicht auch spendenfinanziert ist. Ich bin mir relativ sicher, dass auch die Vereine eine gewisse Summe an Proval zahlen.
Müssen sie, ja, müssen sie.
Ja, und ich glaube, darüber kommt schon eine ganze Menge zusammen. Ja, also ich glaube, das ist eine
Und auch die
Mischschuld
LNR muss, glaube ich,
zwischen.
auch Geld bezahlen.
Ja.
Es gibt nämlich so eine Kommission für die Rekonversation, die hat, glaube ich, 4.000 Euro bezahlt, auch in den Topf rein. Es ist
Ja.
wunderbar, es ist wundervoll, es ist wundervoll.
Ja, aber es ist ja auch wichtig, wenn das, was wir heute nicht mit reingenommen haben, ist ja auch die Bewertung der Nachwuchsleistungszentren. Weil da müssen wir ein bisschen tiefer in die Zahlen reingehen. Das hätte heute den Rahmen gesprengt. Ich glaube, wir sprengen heute sowieso schon den Rahmen. Aber das hätte den Rahmen ein bisschen gesprengt. Aber es ist ja schon ein großes Thema, dass eine Rugby-Karriere relativ plötzlich vorbei sein kann. Und ich denke schon, dass die Vereine und der Ligaverband da eine gewisse Verantwortung gegenüber den Spielern tragen, zu
100
sagen, also
Prozent.
das müssen sie in jedem Fall mitfinanzieren. Über andere Dinge kann man sprechen. Ne, ist das mit den geschützten Tagen. Aber auf der anderen Seite denke ich mir halt auch, ja, also gönnt doch den Spielern die 2 Tage bei der Familie, gönnt den Spielern doch irgendwie. Das ist tatsächlich eine der kleineren Dinge, die ich sehr spannend fand. Hab ein Interview gelesen mit dem SNC-Coach von Montauban, die relativ überfordert damit waren, wie sie mit ihren Spielern unter Weihnachtszeit umgehen, weil die es ja gewohnt waren, dass sie die letzten Jahre über die Weihnachten immer Zeit haben und sich über Weihnachten vollfressen können
2 Wochen Urlaub.
und das dann irgendwie ganz langsam wieder abtrainieren und das mit den Spielern, mit den Spielern Kompromiss zu finden. Ja, also es war schön die letzten Jahre, aber ihr könnt dieses Jahr nicht nochmal 2 Tage Raclette essen. Ist wohl nicht überall gut angekommen.
Beschwerde schreiben an Proval sofort.
Es wäre nicht der erste Trainer, der über Croissants gefeuert wurde. Aber du, ja, spannendes Thema.
Vive la France. So, spannendes Thema. Wo machen wir weiter? Castres, Clermont. Castres gewinnt 28 zu 8, ja doch, 28 zu
Also,
23.
ja, war wieder eins der schöneren Interviews von Christoph. Er hat vor Langeweile Tränen vergossen. Ein Spiel, das so schlecht war, dass er weinen musste.
Zum
Und die
Kontext, es hat
Spiele.
geregnet und beide Teams haben einfach die ganze Zeit den Ball weggekickt.
Es war schon kein spektakuläres Spiel. Ja, also wenn die Spieler mit dem Defensivbonus zufrieden sind, ja, das ist dann deren Problem. Also ich bin's nicht. Also, ja gut. Ja, es war schon kein besonders gutes Spiel. Clermont hätte auch genauso gut irgendwie bei, ich weiß nicht, ob sie wirklich in so einer guten Position zum Gewinnen waren, aber in jedem Fall kein Spiel, das sie hätten verlieren müssen. Aber ja, kein gutes Spiel. Ich hab den Fehler gemacht, nach dem 29-0 zur Pause habe ich aus La Rochelle weggeschaltet und zu Castres Clermont, wo ich dann gedacht habe,
Das war ein. Guckst du nicht im Multiplex? Ich gucke immer im Multiplex, wenn ich gucke. Da wird für mich, dann sucht jemand für mich aus, wo es spannend ist, ja?
ja, aber die Top 14, diese Streaming-App, die sie jetzt haben, bietet den Multiplex nicht an. Also
Wie?
ich.
Das gibt's nur bei
Die bieten
Canal
nur die.
Plus, oder wie?
Ja, die bieten nur die Einzelstreams an und teilweise dann eben auch nur Kommentar, wenn es im Multiplex gezeigt wird. Sie schalten aber zwischenzeitlich das Kommentatorenmikro nicht immer aus. Das heißt, mir ist es bei Perpignan Toulouse ist mir sehr krass aufgefallen, dass du die Hälfte der Zeit einfach nur Kommentatoren schnaufen hörst.
Mann, das ist so typisch französisch manchmal, wenn ich sowas höre. Dann machen die so ein cooles Produkt. Was hast du, was bezahlst du jetzt dafür eigentlich?
Es sind 10, 11 € im Monat. Also
Das ist
voll in
doch
Ordnung,
super
ne?
fair.
Ich finde es halt auch nicht tragisch. Ich mache dann halt den Ton komplett aus. Wobei, also ich finde es immer ein bisschen schade für die Atmosphäre, aber ich mache dann meistens den Ton komplett aus und mache dann eben Südradio die Konferenz über Kopfhörer an und höre
Aber
dann halt
eigentlich
nebenbei die
mega, also wenn man
Radioübertragung.
Französisch kann, ja, ist es ja mega. Da gibt es ja gar nichts Besseres eigentlich als das, oder?
Eigentlich schon. Ich bin auch ganz gut. Ich bin glücklich damit. Für mich passt es vollkommen. Es ist natürlich, wie gesagt, ich finde es natürlich schon manchmal schade, gerade so in Perpignan, Clermont, Bayonne, wo du sagst, da willst du ja eigentlich auch die Atmosphäre ein bisschen hören. Aber du, es ist, wie es ist, Kompromisse müssen gefunden werden und dass es jetzt eine legale Art und Weise gibt,
Eben, das gab es ja vorher noch
Liga zu
nie.
gucken. Es ist, ne, man muss es nehmen, wie es ist, heißt aber nicht, dass ich mir nicht für nächste Saison ganz klar auch den Multiplex wünsche.
Ja, mach den Multiplex da rein. Was ist denn da los? Seid da nicht so geizig. Haut den da rein. Also, naja. Wo die Atmosphäre vielleicht nicht so super war, war in Montauban, verlieren erneut 16:31 gegen Bordeaux. Und man dachte anfangs zumindest, Montauban ist gut aufgelegt, die gewinnen das vielleicht. Aber naja, dann hat Bordeaux dann auch relativ schnell den Sack zugemacht. Zwei, drei Dinger da, zwei Eier ins Mahlfeld gelegt. Ne? Und naja, dann war es dann doch nicht so spannend. Montauban verliert so wie so häufig. Und ja, langsam muss man dann doch der Schock durchs Team gehen, wenn man dann noch wirklich um den Klassenerhalt oder um die Relegation, muss man ja schon sagen, mitspielen möchte.
Ja, wobei ich ehrlicherweise denke, ich glaube, eine Relegation wäre nach dieser Saison relativ eindeutig. Also ich wüsste zumindest nicht, gegen wen sie eine Relegation gewinnen sollten. Was ich ja gar nicht so schlecht finde. Ich bin ja prinzipiell gar nicht so ein großer Fan von der Relegation. Aber ja, es ist. Also
Ich meine, es
man
sind ja
erzählt
nur
das immer
sieben
so.
Punkte, ne? Das sind ja nur, das, du musst da, Montauban muss irgendwo 7 Punkte finden. Nur darum geht es.
Ja, aber die Formkurve ist halt schon, ne, nicht nur von Ihnen, sondern halt auch von Perpignan relativ
Ich meine,
klar,
allein
ne?
die
Bei
Punktedifferenz,
Seiten.
minus 406 Punkte. Das
Ja, ich
ist
meine,
viel.
das Ding war ja, sie waren auswärts, haben sie ja Anfang, haben sie ja wirklich fast jedes Spiel irgendwie 80 Punkte kassiert. Und zu Hause hat man zumindest gesagt, naja gut, aber zu Hause halten sie zumindest mit. Und das ist ja schon seit einigen Spielen nicht mehr unbedingt der Fall. Und dann wird es halt einfach, ne, also, der, Ja, aber dass in die Puste ausgeht, war auch relativ klar, weil auch Montauban hat Verletzte. Montauban hat aber nicht, hat weder die Kadertiefe. Montauban sind auch verletzungsanfälliger, weil sie einen relativ alten Kader haben. Und sie haben halt einfach nicht die Tiefe im Kader. Also sie haben halt nicht die, keine Akademie, auf die sie sich berufen können. Haben sie jetzt noch ein, zwei Spieler geliehen, aber naja. Haben halt nicht die Tiefe, auf die man bauen kann. Es ist halt, das hat ihn Perpignan dann schon voraus. Die auch keine gigantische Kadertiefe haben, aber zumindest deutlich mehr als Montauban.
Ja, und ja, um mit Blick auf die Zeit vielleicht einmal die Top 14 abzurunden. Ja, Toulouse gewinnt 31 gegen Bayonne. Die halten ihren Trainer immer noch im Amt. Mal gucken, was da nach dem International Break ist. Und Pau, ja, und das ist eigentlich interessant, weil Pau gewinnt gegen Toulon 32-12. Das Spiel war jetzt relativ deutlich für Pau. Aber vielleicht das Interview nach dem Spiel war interessant. Der Trainer von Toulon, der sagt, so sinngemäß, jetzt wird sich was ändern. Aber was, Marc, was wird sich ändern?
Ich meine, es ist schon das, was ich sagen werde, ist, dass es relativ ungewohnt ist, dass Toulon im Sturm dominiert wird. Und Pau hat dieses Spiel ja wirklich fast ausschließlich über den Maul gewonnen. Es war auch kein spannendes Spiel, kein unterhaltsames Spiel, sagen wir es eher so rum. Pau haben das Spiel haben Toulon zu Tode gemault. Aber die Sache ist halt, das Problem hatte Toulon auch gegen Montpellier schon. Und das Toulon-Spiel, ich meine, das ist ja immer so ein bisschen, wir reden jetzt über Klischees, aber die Mittelmeerteams haben traditionell sich über ihre physische Dominanz, über ihren Bulldozer-Rugby definiert und Toulon, ne? Wir reden hier von einem Team, das eine Backline von Nonu Bastaro Tuisova hatte, dass sie nicht unbedingt auf Finesse gesetzt haben, ist vielleicht impliziert und das. Wir reden ja auch über eine Zeit, wo sie im Sturm noch einen Eben Etzebeth hatten. Ne? Toulon ist ein Team, das sich über physische Dominanz definiert hat, über Härte definiert hat. Und dass sie in zwei Spielen in Folge im Sturm so kassieren, so einstecken müssen, kann ich schon verstehen, dass es am Selbstverständnis kratzt.
Aber was änderst du jetzt? Machst du einfach jedes Training mit 100%ig Vollkontakt? Da müssen wir richtige Männer hier los. Kämpft.
Also ich glaube, es bleibt für Toulon, gibt es nur eine einzige Maßnahme, die sie ergreifen können und das wird zwangsläufig sein, dass sie den Raucherraum wieder öffnen
Ich
müssen.
wollte genau das Gleiche sagen. Ich wollte genau das Gleiche sagen. Raucherraum wieder öffnen. Damit eure Männer richtig rauchen können. Ja, ich würde einfach sagen, es ist normal, dass in so einer Saison hast du Höhen, hast du Tiefen. Ja, sage ich das jetzt auch nicht ganz uneigennützig, kommen wir drauf. Aber ja, muss man sich einfach rauskämpfen, ne? Und ich meine, Po ist ja auch einfach in guter Form.
Da führt kein Weg dran vorbei. Also ich glaube auch nicht, dass es eine Schande ist, gegen Po zu verlieren. Es ist auch keine Schande, gegen Wann zu verlieren, um zu Pro Ligue 2 zu kommen. Im Ruiko, kann man das so nennen, die beiden Ruru-Brüder aufeinander getroffen, Oyonnax gegen Wann. Wann mal wieder mit einem Last-Minute-Sieg in den Alpen scheint ihnen zu liegen, die Höhenluft.
Haben sich ja schön am Genfer See vorbereitet, so wie man sich das vorstellt. Es hat anscheinend ja, Wunder gewirkt.
67 Minuten von Erik Marx, um hier mal die Werbetrommel für ein semi-fremdes Produkt zu führen. Ein sehr spannender Podcast auf Rugby News erschienen. Könnt
Vielen
ihr euch
Dank,
gerne mal
Marc.
anhören. Lohnt sich wirklich zu hören.
Hast du dir angehört?
Ja,
Das ist
heute auf
krass,
dem Heimweg in
weil wenn
U-Bahn.
ich Marc überzeugen kann mit irgendetwas, das ist immer ein verdammt gutes Zeichen und ist nicht selbstverständlich.
Man catcht mich mit französischem Rugby allerdings auch immer. Das ist, hat mich gekriegt. Nee, habe ich
Okay.
heute auf dem Heimweg in der U-Bahn gehört. Fand ich sehr unterhaltsam. Von daher an dieser Stelle
Lass mich
der
raten,
Shoutout.
sobald es um die Bundesliga geht, hast du abgeschaltet, ne?
Naja, so hart bin ich dann doch nicht.
Bist gnädig von uns gewesen, danke dir.
da kann ich halt nur nicht so viel mitreden. Das muss man halt auch dazu sagen. Das ist nicht unbedingt meine Expertise unbedingt betrifft. Aber ja, das in jedem Fall hat 67 Minuten gespielt. Und am Ende, ja, also fantastische Woche. Besser kann man die Höhenluft nicht genießen.
8 Punkte mitgenommen und noch eine Woche im Genfer See verbracht. Also, das ist mal ein Wort, oder? Das ist mal eine Trip.
Würde ich meinen Urlaub auch. Nee, nicht unbedingt. Also, ich würde meinem Urlaub ungern 8 Punkte sammeln. Aber ansonsten kann man das schon machen.
Wenn du das nächste Mal vorbeikommst, gebe ich dir einfach 4 Punkte. Dann musst du noch irgendwo anders weitere 4 Punkte finden. Dann hast du es auch geschafft.
Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich von deiner Überleitung schaffe.
4 Punkte hat doch Aurillac geholt.
Ja. Ja, und ein Valence mit 4 Punkten Unterschied. Ja, Aurillac gewinnt 32-28 gegen Valence. Und ich kann positiv sagen, sie haben angefangen, die Weihnachtsdeko gut zu reduzieren. Das ist also schon mal ein guter Fortschritt in Aurillac. Bézier Dax im Abstiegskampf ohne Maxim Oltmann hat Dax natürlich zwangsläufig 6-10 in Bézier verloren. Horrende Bedingungen, kein gutes Spiel, fast schon zwangsläufig. Und ja, Bézier holt wichtige Punkte im Abstiegskampf. Dax damit auf den Relegationsplatz wieder abgerutscht. Schwächstes Spiel des Wochenendes: Colomiers Voyons-Goulême.
42-0, das ist schon saftig, oder ja, wie soll ich das sagen? Ne? Also, da würde ich mein Geld zurückfordern, wenn ich als Zweig Angoulême-Fan da mitgereist wäre.
Ja. Ja.
Also, außer Spesen nichts gewesen. Also.
Es ist schon wirklich, also 42-0 ist schon, also nicht mal irgendwie ein Trostpunkt.
Und was es halt so krass macht, ist, dass die Top 6, sag ich mal, oder die Top, ja, 6, 7, wenn man, ja, 8, sich immer weiter von der restlichen Liga entfernt. Also man hat so ein bisschen das Problem, wenn sich nicht bald was ändert, dass die Top 6 eigentlich schon feststehen und der Abstieg irgendwie dann auch und, ne, dass, ja, dass man dann so ein bisschen in die Gefahr läuft, dass die Saison, die ist nur noch 11 Spiele zu spielen, dass die nächsten 6, 7 Spieler irgendwie dahin plätschern. Halt, ne? Ja.
Es ist schon, also ich meine vor allem auch oben, ich meine selbst Wann hat sich abgesetzt und dann hast du dieses Duo aus Provence und Colomiers, die sich abgesetzt haben. Ja, ist schon echt schwierig. Svengoulême bin ich auch gespannt. Ich glaube, Svengoulême könnte tatsächlich ein Verein sein, bei dem Trainerwechsel nicht so weit entfernt ist. Schauen wir mal. Brief, relativ spannend, auch da wird ja ein Trainerwechsel kommen, das wissen wir ja schon mittlerweile. Richard Cockerill hat sich ins Gespräch gebracht. Hat man auch schon lange nicht gehört, dass sich ein Trainer irgendwo öffentlich beworben hat. Aber ja, neben Gregory Patat oder wer da alles noch im Gespräch ist, jetzt dann auch Richard Cockerill. Ich glaube fast, dass er gar nicht so schlechte Chancen hat, bei einem englischen Investor und ist der Präsident Engländer oder Ire? Ich bin mir da gar nicht so sicher.
Engländer.
Also vielleicht gar nicht so unrealistisch. Und mit Georgen kennt er sich ja auch aus. Trotzdem Brief in Mont-de-Marsan relativ überraschend und relativ eindeutig verloren. Da nicht so wirklich ein offenes Spiel möglich. Aber trotzdem Mont-de-Marsan. Denardi mit zwei relativ spektakulären Versuchen, 20-3 gewonnen. Das muss wehtun für Brief.
Ja, Mont-de-Marsan, ja auch keine Thekenmannschaft, haben sich verstärkt, haben sich verbessert. Aber Brief ja wirklich auch mit dem, was man so in der Presse gelesen hat, klares Ziel, 5 Punkte, mindestens 4 sollten es werden, die man sich dann ja aus Mont-de-Marsan mitnimmt. Am Ende machen sie nur 3 Punkte und fahren mit 0 heim. Das ist schon wirklich bitter hinter den Ansprüchen. Zeigt aber mal wieder mal mehr, dass eben nicht nur Geld Spiele entscheidet, nicht nur Geld Meisterschaften gewinnt. Denn wenn es nach dem Geld gehen müsste, wäre der Brief ja ganz oben. Und das noch vor Wann. Dementsprechend, ja, das ist das Schöne am Sport. Jeder kann jeden schlagen und ja, Brief irgendwie jetzt das dritte, ja, das ist das dritte Jahr nach dem Top-14-Abstieg oder das vierte sogar schon, oder? Dritte oder vierte Mal?
Es könnte das vierte sein.
Es könnte die vierte Saison, es könnte die vierte Saison sein, ja. 21, 22 abgestiegen, jetzt sind wir, ja, oder? Oder 22, 23 abgestiegen.
Ah, nee, ich glaube, es ist die dritte.
Nee,
Der,
stimmt,
ja, doch.
ist die dritte Saison, genau, ist die dritte Saison, in der sie wieder nicht dominieren, das dominierende Team sind. Das ist, bra, das muss bitter sein.
Ja, möchte man nicht unbedingt in der Haut stecken. Aber meine noch die Saison lang und sie sind aktuell, wenn man die letzte Saison als Maßstab nimmt, in der Prime Position, in der Pole Position für den Aufstieg, sind Tabellensechster. Also alles ist drin. Ihr hattet ja Nevers schon angekündigt, schon kurz angesprochen. Nevers hatte auf der Auswärtsfahrt einen Zwischenstopp im Brief, haben dort gegessen, wenn ich das richtig gesehen habe, gab es ein kleines
Teamrun.
Mittagessen. Teamrun, ja. Und so viel mehr Action gab es dann eigentlich auch nicht, denn die Auswärtsfahrt endete mit einem 53 zu 7 in Agen. Klatsche.
Ja, nicht das, was
Und
man sich wünscht. Wir können es auch besser und jetzt gegen Kolumbien zu Hause wird man das auch umsetzen müssen, um es ganz kurz zu
dann
machen.
bleibt wenig anderes übrig. Colomiers, ihr habt es in diesem Podcast vielleicht schon mal gehört, ein ganz gutes Auswärtsteam. Ich bin
Das
mir nicht
Beste
sicher,
der
ob sie
Liga,
gerade.
glaube ich sogar. Das Beste der
Ja.
Liga.
Ich bin gespannt, weil ich glaube, also von der Außenposition zumindest noch ein, zwei Niederlagen und dann war es das mit Playoff-Hoffnung. Was schade ist, weil eigentlich hat die Saison ja sehr vielversprechend angefangen.
Ja, noch 11 Spiele und es ist now or never, ne? Oder
Ja.
never. Now or never.
Never gonna give you up. Ein Sentiment, das sicherlich auch in Carcassonne vorherrscht, trotz der Niederlage gegen Provence Rugby, 19 zu 23, immerhin Defensivbonus geholt, aber mit mittlerweile 5 Punkten Rückstand auf Dax und was sind 6 Punkte Rückstand auf Mont-de-Marsan, auch da nicht mehr allzu viel Spielraum, aber für alle, die nicht Carcassonne-Fans sind, gibt es durchaus positive Nachrichten, denn nach über einjähriger Abwesenheit hat Joris Norstedt sein Comeback gegeben. Er ist in der 35. Minute das erste Mal eingewechselt worden, kam dann in der zweiten Halbzeit nochmal rein. Positive Nachrichten existieren noch im französischen Rugby oder im deutschen Rugby, je nachdem, wie man es in dem Fall betrachten möchte. Ja, sehr, sehr schön. Und Provence freut sich über 4 Punkte. 19 zu 23 kann man machen und Biarritz gewinnt 25-15 gegen Grenoble. Das ist sicherlich gar nicht so unüberraschend, aber uns fehlt die Zeit, da in die Tiefe zu gehen, denn wir haben noch die National mit einer
Wo sind wir
Geschichte, über
denn?
die
Wo
wir
sind wir denn
eigentlich.
heute mit der Zeit?
Oh, wir sind jetzt aktuell. Also, wir nähern uns schon der Stundenmarke. Es gibt tatsächlich in der National vielleicht kurze
So
eine
viel gibt es ja auch
Geschichte.
nicht zu sagen. Außer
Eine
vielleicht, dass Narbonne
Geschichte.
natürlich 32-17 gegen Suresnes gewonnen hat.
Ja, es war auch bitter nötig. Eine Sache, über die wir reden müssen: Nizza-Niort. Hast du was davon gehört?
Ich war in Bordeaux, ich war auf Chateau-Tour. Klär mich auf.
Relativ kuriose Geschichte. Also es hat angefangen schon beim Hinspiel, dass aus Platzkapazitätsgründen sich Nizza auf einem Nebenplatz aufwärmen musste und nicht auf dem Hauptfeld, und das hat ihm gar nicht geschmeckt. Und nachdem sie im Vorfeld schon angekündigt hatten, dass sie nach dem Spiel gar keine Zeit für irgendwas haben und direkt wieder ins Flugzeug müssen, hat ihnen das Heimteam auch nur eine kleine Auswahl an Sandwiches präsentiert. Normalerweise gibt es nach dem Spiel immer ein gemeinsames Bankett, und gewisse Vereine sind da auch relativ oder geben da viel Geld aus für dieses Bankett, um alle zu beeindrucken, weil da auch die Sponsoren bei sind. Und in dem Fall gab es aber für Nizza, die ja direkt zum Flughafen mussten, nur Sandwiches. Das war Beleidigung Nummer 2. Oder gefühlte Beleidigung Nummer 2. Man hat schon vor dem Spiel angekündigt, Wir werden Gleiches mit Gleichem vergelten. Ja, macht euch bereit, euch auf einem Nebenplatz aufzuwärmen, was ihr auch machen mussten. Und gut bewirtet werden, wo, wer, boah, ich weiß gar nicht, ob es am Ende wurden oder was passiert ist, aber, oder kulinarisch passiert ist, aber es gab die Ankündigung, Nizza wird euch nicht gut wirten, nachdem wir von euch nur Sandwiches bekommen haben. Dann war aber dieser Umstand, dass nach dem Spiel die Pressekonferenz in Probleme gekommen ist, denn der Presseraum wurde verwüstet. Der Bildschirm, der da ist, wurde abgerissen und Stühle umhergeworfen und der Tisch umgeschmissen. Und Nizza sagt, wir haben eine Kamera aufgehängt. Wir wissen, das waren die Spieler von Joch, weil die beleidigt und sauer waren. 24-17 übrigens, also nicht mal irgendwie eine Klatsche oder so, aber relativ kurios. Also, dass den Vorwurf...
Wurde das denn veröffentlicht, das Videomaterial, oder nicht?
Nein. Ehrlicherweise, und wie gesagt, ich möchte mich hier auf keine Seite schlagen, ich habe keine Person befragt, weil ehrlicherweise war das keine Nachricht, die ich schicken wollte. Sag mal, hast du im Presseraum Stühle umgeworfen? Das ist keine Nachricht, die man schicken möchte. Oder ich zumindest, die ich schicken möchte. Es ist natürlich schon so, dass Nizza immer mal wieder Vorfälle in seinem Stadion hat. Es ist was einen Monat her, dass ein Trainer vom Stadion mit einer Axt bedroht wurde. Es ist jetzt nicht so, als würde Nizza in diesem Stadion nicht immer mal wieder was passieren. Also die haben dort regelmäßig Probleme. Ich möchte die ja auch nicht in Schutz nehmen. Es war sicherlich ein gravierender Affront, Sandwiches zu servieren. Das möchte ich gar nicht verteidigen. Das kann ich auch nicht verteidigen. Aber ich finde den Vorwurf schon ein bisschen weit hergeholt. Ich meine, vielleicht muss ich nächste Woche meine Worte revidieren, wenn sie die Videoaufnahmen veröffentlichen. Oder die Staatsanwaltschaft die Aufnahmen bekommen hat und gesagt hat, ja, also da kennen wir ganz eindeutig Michael Himmer, der ja mal in 46 Minuten gespielt hat, erkennen wir ganz eindeutig, sehen wir auch, lieber Njö Rübi Club, diesen Stuhl müsst ihr höchstpersönlich wieder aufstellen. es ist so unglaublich lächerlich. Aber, ich meine, wie gesagt, vielleicht muss ich nächste Woche alles revidieren, aber ich sehe es aktuell nicht, dass ein professionelles Rugby-Team auf eine Auswärtsfahrt geht und dann ausgerechnet den Presseraum auseinandernimmt.
Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Die Kabine oder so, aber noch nicht den Presseraum.
Das ist schon, der große Skandal des Spieltags. Zwei überraschende Ergebnisse. Marc-en-Barœul hat 20-16 gegen Bourg-en-Bresse gewonnen und Bourgoin hat nur 15-10 gegen Tarbes gewonnen. Ansonsten Périgueux 35-20 gegen Massy, Albi 26-13 Rouen und Rennes-Chambéry abgesagt. Und kurz bei den Frauen noch der Ergebnisdienst, dort eigentlich keine Überraschung. Naja, das Topspiel Romagna-Toulouse, eine kleine Überraschung zumindest, dass Toulouse in Romagna gewonnen hat, 17-23. Das Spiel tatsächlich live gestreamt, fand ich auch sehr schön. Und Lille hat 6-27 gegen Bobigny verloren, Montpellier 20-13 gegen Lyon gewonnen, Bordeaux 55-7 gegen Toulon und Blagnac 32-17 gegen einen Gegner, den ich vergessen habe aufzuschreiben. Grenoble müsste es sein. Grenoble, ja. Ja. Tabellarisch verändert sich nicht viel, dadurch, dass weder Lille noch Toulon Punkte gesammelt haben. Bleibt es im Abstiegskampf spannend und Toulouse war auch schon vor Ende des Spieltags vor Romagna auf Tabellenplatz 1. Von daher dort keine großen Veränderungen. Das, was sich verändert, ist dieser Podcast, denn er wird an dieser Stelle zumindest für diese Woche beendet.
Wir hören uns aber nächste Woche wieder. Six Nations.
Ja.
Und vergesst nicht, Marc, morgen im französischen Kulturzentrum oder Kino
Ist zumindest geplant.
zu besuchen oder anzusprechen. Mit Popcorn abzuwerfen. Tschu!
Wir freuen uns auf, oder ich freue mich drauf, bin sehr gespannt und hoffe natürlich, dass Irland Haus auch verliert. Ich bin ja an dieser Stelle kein Stückchen objektiv. Habt in jedem Fall ein schönes, langes Rugby-Wochenende und wir hören uns nächste Woche wieder.
Wir hören uns. Tschüss.
Ciao.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.